Der Antifußball siegt, Deutschland fliegt und es geht weiter nach links und rechts. Damn. Yo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen beim Steak & Lobster Podcast Fussi Season Episode 142. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfernews und natürlich Updates zu Stars und mehr. Heute nicht in der gewohnten Konstellation, sondern aus der Ferne, aber im Herzen vereint, nebeneinander. Ich habe Mr. Herb hier, nicht Mr. Bags, Mr. Herb. Herb ist Freunde, an meiner Seite.
Zwei Wochen hintereinander Fußball.
Eve.
Man könnte jetzt sagen, Hi. Das liegt daran, dass Wes vergessen hat, dass er noch was erledigen muss. Aber
könnte man,
es liegt einfach daran, dass man meine schöne Stimme hören muss.
Ja, ja, die Leute haben es gefordert, deswegen.
Die Leute haben es gefordert. Die Kombi Romme Herb gab es schon seitdem ich zuletzt in Hamburg war, nicht mehr. Deswegen muss ja wieder mal kommen.
Richtig, so sieht's aus. Sehr schön. Herbert, wir haben ein bisschen was zu besprechen.
Einiges.
Wir haben gute und schlechte Nachrichten. Aber ich gehe noch mal kurz drauf ein. Und zwar, was erwartet euch heute? Natürlich so Highlights der Woche, die Viertelfinalspiele. Herbert hat ein kleines Spielchen vorbereitet. Mhm. Und wir analysieren natürlich das EM-Halbfinale, was ansteht ab morgen. Und möchten aber auch hier an dieser Stelle noch mal gerne auf Patreon und auf YouTube verweisen. Und zwar Patreon, 7-Tage-Testmitgliedschaft. Kommt regelmäßig extra Content, den ihr euch reinziehen könnt. Könnt euch uns auch supporten mit einem kleinen Beitrag und dann extra Content bekommen. Und YouTube, gerade auch wieder ein neues Video gestern gedroppt. Sehr, sehr nice Video. Geht da mal rein, lasst mal ein Like da, lasst mal ein Abo da und dann pushen wir auch unsere YouTube-Formate. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen liegen, Herbert?
Nö. Macht einfach diese 7 Tage und dann wird es euch schon gefallen. Vor allem jetzt in der NBA. Da kommt auch noch was von mir und Wes, da wir ja in der Pause sind, deswegen.
Richtig. Top. Richtig. Gerne auch immer ein bisschen Intro, ne? Wenn ihr Ideen habt für YouTube oder Patreon, haut raus. Mm. So, yalla. Wir gehen aber direkt auch rein. Und zwar Highlights der Woche. Ich habe so ein paar Kleinigkeiten aufgeschrieben. Es sind meistens tatsächlich Transfer-Updates. Wir haben ein Karriereende. Ja, ein Karriereende, was schon fast wieder in Dementierung ist. Mm. Musste ich schmunzeln. Und zwar, Thiago beendet seine Karriere.
Ja.
Absolut einer der wahrscheinlich schönsten Fußballer, die wir sehen durften. Ich glaube, es für mich, wenn das jetzt wirklich auch aktiv beendet, ist es für mich auch absolut in Ordnung. Am Ende fast nur noch verletzt gewesen, nicht mehr so den Impact gehabt oder haben können. Und ich weiß nicht, was ist so deine Meinung zu ihm?
Also, großartiger Fußballer. Man muss sagen, kennt ihr das? Ihr habt einen Spieler nie so gemocht, obwohl er eigentlich Weltklasse ist. Ne? Und das ist Thiago bei mir.
So?
Ja, das ist Thiago bei mir.
Was?
Ich konnte den nicht ab, Alter. Also wirklich, ich hab den immer mit seinen Beinen wackeln sehen. Das hat mich immer aufgeregt. Keine Ahnung warum, aber er ist halt einfach ein Top-Fußballer. Ne? Diese Technik musst du erstmal haben, das, was er alles kann. Aber ja, wie du sagst, ich glaube, die Verletzung, irgendwann war es so viel, dass er sich dann auch dachte, das ist Quatsch. Bringt ja auch irgendwann nichts mehr.
Naja, sehe ich ähnlich. Musst du irgendwann einen Cut setzen, soll aber scheinbar mit Barca vielleicht ein bisschen doch in Gesprächen sein. Thema als Backup, irgendwie als kreativer, älterer Spieler. Weiß ich nicht. Könnte interessant sein, so viele Verletzungen, wie auch sie haben. Mhm. Aber ja, wir machen weiter. Und zwar bei einem Spieler, der zuletzt oder unter Vertrag stand bei deinem Verein, Manchester United.
Wer denn?
Und ihr habt viel Geld für ihn bezahlt und gebt ihn jetzt für viel Geld wieder ab. Wir sprechen über Donny van de Beek.
Ja.
Wow. Ja, wechselt für 500.000 zu Girona. Ja. Also spielt nächstes Jahr Champions League. Nicht so wie ihr. Aber
was soll man zu dem sagen? Also wir reden ja oft über Flops von Manchester United, ne? Weil, also ich sag mal, weil vielleicht waren die nicht so schlecht wie jetzt ein Alexis Sanchez oder ein Lukaku, so schlecht waren die ja nicht im Großen und Ganzen, aber die Ablösesummen, die machen Flops da draus, weil du ja dann deine 80, 100, 90 Millionen für die Jungs zahlst und sie dann nicht für diesen Preis liefern. Ja. Aber bei Van de Beek, das ist einer dieser Jungs, der ein Flop, also durch und durch Flop ist in allen möglichen Lagen, wie du es beschreiben kannst. Also, dass der nur noch für 500.000 weggeht, angeblich mit hier mit Extrazahlung geht das hoch auf 3-4 Millionen oder sogar 5-6, irgendwie so in dem Bereich, aber immer noch viel zu wenig für das, was der 2018 war. Also, ich erinnere euch nur, wie gut der bei Ajax war. Also, ich bin da schon ein bisschen gut, ne? Geschockt.
Ich glaube, so die Erwartungshaltung war so ein Thema.
Ja.
Dann Verletzung durch und durch. Also, der war ja nie fit.
Ja, das gefühlt. Fällt das auch wieder so eine Sache.
Ne? Und hatte dann ja auch sehr brutale Verletzungen. Also, der wurde ja nicht verschont. Ne? Deswegen, ja, sehr schade. Aber ich hoffe, dass er vielleicht bei Girona ein bisschen zu alter Stärke findet und da ein bisschen Fuß fassen kann und seine Karriere zumindest gegen Ende,
glaubst du,
noch mal ein bisschen in Schwung bringen.
Weil bei Frankfurt war auch nichts.
Ja, aber Girona ist so ein, weiß ich nicht, ich glaube so spielstark in Spanien, ja. So eine kleine Mannschaft, da ist nicht so ein Leistungsdruck, glaube ich,
ja,
wie bei
okay,
anderen.
Ja, das kann sein, ne? Ja, das stimmt.
Frankfurt, ja, bist du halt in Deutschland, weiß ich nicht. Ich glaube, er genießt eher dann schönes Wetter etc. pp. Das kann ein bisschen den Spaß wieder in seine Karriere bringen. Dann hatten wir die Verlängerung bei Schalke 04. Kenan Karaman verlängert bei den Schalkern. War ein Spieler, der auf der Kippe stand, hat gute Leistung gebracht. Haben sich sehr viele Schalker darüber gefreut,
ja,
dass der verlängert. Und ja, wird auch nächste Saison vorne drin stehen bei den Schalkern. Und jo, ich glaube, machen sie nichts falsch mit.
Nee.
Dann haben wir eine Zusage von einem Nationalspieler für den BVB.
Ah, das ist crazy.
Und ich finde es sehr, sehr nice. Ich feiere ihn ja, wie gesagt, schon sehr lange. Ja. Es ist Pascal Groß, der jetzt auch zugesagt hat, offiziell zum BVB wird die Reise gehen im zentralen Mittelfeld. Es gibt auch Abgangsgerüchte, Thema Emre Can zum Beispiel, ne, da soll Napoli dran sein, unter anderem, Conte will ihn irgendwie damit einbauen und ist für mich ein, also so super underrated Fußballer, der extrem viel mitbringt und ein sehr variabler Spieler einfach auch ist, ne? Du kannst den überall hinstellen.
Ich bin bei ihm sogar ein bisschen geschockt, dass der erst jetzt zurück nach Deutschland geht. Ich hätte halt schon irgendwie früher erwartet, dass irgendein Bundesliga-Team sagt, ey, den will ich haben, das ist ein deutscher Spieler, der spricht Deutsch, den kann ich gut bei Dortmund, Frankfurt, Stuttgart, was weiß ich, Leverkusen, irgendwas sowas gebrauchen. Aber der war halt richtig lange in England, ne? Und für ihn war das gut. Ich glaube, das hat ihm halt auch noch so einen Push gegeben, vor allem bei Brighton. Da bist du nicht so im deutschen Spotlight, wie wenn du in Frankfurt spielen würdest.
Bei Brighton einfach mal kurz bester Premier League-Torschützer all time geworden.
Ja, ist schon, ja gut. Die haben jetzt nicht so viel Auswahl, aber trotzdem ist das crazy. Deswegen.
Ja, ne? Er hat schon Status da auf jeden Fall genossen.
Ja,
und,
ja,
100%. Gerade die letzten beiden Jahre unter De Zerbi,
ja,
sich auch nochmal extrem nach vorne entwickelt. Also muss man einfach einen Hut ziehen. Ich glaube, Dortmund macht dann nichts falsch. Ich glaube, ich weiß gar nicht, zahlen sie überhaupt Ablöse für ihn?
Boah, das weiß ich gar nicht. Das habe ich nicht gesehen. Aber ich glaube, die müssen, weil er hat noch Vertrag.
Ja, ich glaube nicht viel.
Ja.
Er ist ja schon 32 auch. Also. Und dann haben wir einen Knaller. Und zwar zu den Gunners. Und es ist einer der gehyptesten Spieler der Europameisterschaft.
Ja.
Es ist der Italiener und der Innenverteidiger Calafiori.
Calafiori.
Wechselt letzte Saison von FC Basel zu Bologna für 4 Millionen. Spielt eine bärenstarke Saison mit Bologna. Und eine starke EM bei Italien. Um genau zu sein, waren es, glaube ich, 2 oder 3 Spiele.
Ja, das ist, ja, also, keine Ahnung.
Wechsel für 50 Millionen dann zu Arsenal. Dem FC Basel gefällt das sehr, denn sie haben 50% der Weiterverkaufsrechte und erhalten somit einfach mal kurz 25 Millionen.
Ja. Das finde ich schon heftig. Also, diese Weiterverkaufsklausel, dass die da reingehauen haben, vor allem so hoch, finde ich richtig krass. Wir alle fanden ihn in der EM richtig, richtig, richtig heftig, ne? Aber ich bin richtig vorsichtig seit 2014 bei Spielern, die nach einem geilen Turnier den Verein wechseln. Das Ding ist, er spielt ja nicht nur ein geiles Turnier, er hat auch letzte Saison eine geile Saison gespielt, ne? Arsenal ist ja nicht dumm, die hatten ihn wahrscheinlich schon vorher auf dem Zettel. Ne? Mhm. Solche Gespräche fangen ja nicht an, während die EM begonnen hat. Aber ich weiß nicht, es gibt immer so der ein oder andere Spieler, ne, ganz groß, natürlich James Rodriguez, wo du dann sagst, okay, das hat nicht so geil geklappt. Aber am Ende des Tages musst du auch sagen, jetzt wenn man James als Beispiel gibt, das war jetzt auch kein Flop. Es hat einfach nur nicht so traumhaft geklappt, wie man es sich gewünscht hätte.
Guck dir James Impact jetzt noch bei Kolumbien
genau, in der
Copa an. Ja. Also der ist ja crazy, was der da macht. Ich glaube, ein gutes Beispiel ist auch dann 2016 Renato Sanchez.
Ja, genau. Eine
gute Saison bei Benfica gespielt, in der Champions League auch irgendwie bis ins Viertelfinale oder so sind sie gekommen und dann mit Portugal halt Europameister geworden.
Ja.
Hat da auch gute Spiele gezeigt und wurde dann halt auch super in den Himmel gehypt. Das sind halt so Beispiele, ne? Ich glaube aber, gerade die Innenverteidigerposition, wenn er gewisse Spielanlagen mitbringt, und die hat er, ich glaube, das ist nicht ganz so Ups und Downs gibt wie bei auf einer Offensive, oder auf einer Position, ne? Ja. Also Offensive und Mittelfeld.
Ich habe letztens ein Video gesehen von so einem Coach aus Spanien, keine Ahnung, wo der coacht, aber der hat das wurde dann so übersetzt, wo die über ihn gesprochen haben und erklärt haben, dass die Innenverteidigerrolle, die er spielt, halt komplett verrückt ist. Das sind halt diese neuen Innenverteidiger, die nicht wirklich aussehen wie Innenverteidiger, nicht wirklich den Spielstil eines Innenverteidigers haben, sondern eher eines Außenverteidigers oder Sechsers. Und deswegen halt den Gegnern so viel Probleme machen, weil wenn die dann da rausspielen, können die auf einmal in die Zone ziehen, wie es John Stones zum Beispiel gemacht hat oder wie es Pep jetzt erfunden hat mit diesem inversiven Außenverteidiger. Ja. Und er spielt es halt perfekt. Und wenn du dann an Arteta denkst und daran denkst, wie er den Fußball immer spielen möchte, mit Zinchenko auf der linken Seite oft, aber der halt das irgendwie in letzter Zeit nicht so gut macht, dann hast du da schon einen guten Spieler, wenn es klappen sollte.
Ja, und die Breite halt auch wieder, ne, am Ende des Tages in der Defensive.
So. Ja.
Obwohl auch Saliba auch ein Kandidat ist, der bei vielen auf dem Zettel ist.
Ja, Real Madrid, ne?
Na, genau, unter anderem. Genau, das waren so die Highlights der Woche, erstmal so kurz und knapp. So, das fand ich jetzt mit am interessantesten. Ansonsten wird es zu sehr Gerüchteküche hier. Die kommt dann bald irgendwie nochmal, vielleicht bei Patreon, gesondert. Ja, was hatten wir noch? Wir hatten Viertelfinale.
Viertelfinale.
Ich weiß gar nicht, wollen wir chronologisch nach Datum gehen oder wollen wir chronologisch unsere Herzen am Ende erst ausschütten?
Ich würde unsere Herzen erst am Ende ausschütten und erstmal mit dem Schweiz-England-Spiel beginnen, ja.
Ja, also, ich glaube, wir können den Schweizer mal so ein bisschen applaudieren.
Ja, auf jeden Fall.
Haben die sehr gut wirklich gemacht. Wirklich sehr gutes Turnier, sehr solides. Ich finde auch fußballerisch haben sie sich richtig gut präsentiert.
Ja.
Hatten keine großen Leistungsschwankungen meiner Meinung nach. Vielleicht das Schottland-Spiel, wo sie nicht so präsent waren. Aber sonst haben sie das echt richtig souverän gemacht. Gegen Deutschland super gespielt. Gegen England jetzt auch super gespielt. Und gegen wen haben sie nochmal im Achtelfinale gewonnen?
Die Schweiz haben gegen Italien gewonnen.
Genau, ja. Gegen Italien 2-0 gewonnen. Ja. Also wirklich, die hatten wirklich jetzt drei sehr gute Gegner, so, also rein von den Nationen her und auch von den Spielern. Und haben sich da immer bestens präsentiert.
Ja. Sind am Ende erst im Elfmeterschießen rausgeflogen, ne? Das darf man auch nicht vergessen.
Verlieren am Ende im Elfmeterschießen. Manuel Akanji verschießt den ersten Elfmeter der Schweiz.
Das ist halt. Boah, ey.
Den schießt er halt aber auch echt bodenlos.
Es gibt eine Theorie da draußen. Und zwar eine Elfmeterschießen-Theorie. Das ist nicht nur eine Theorie, es ist ein Fakt. Irgend so eine Firma oder sowas hat sich alle Elfmeterschießen der letzten, was weiß ich, 20 Jahre angeguckt und ist zum Entschluss gekommen, dass wenn du als erstes schießt, du eigentlich die höhere Chance hast zu gewinnen. Irgendwie ist die bei 65% oder so.
Ja, ist auch so. Also wir haben es ja jetzt auch bei anderen Spielen gesehen, Elfmeterschießen. Und anzufangen ist immer die bessere Ausgangslage, weil du kannst Druck. Also du hast zwar Druck, aber der Druck ist etwas höher für den nächsten Schützen.
Ja.
Weil du weißt, ich muss jetzt auch treffen.
Genau.
So.
Ist halt echt so, weil wenn du als Zweiter schießt, egal ob er getroffen hat oder nicht,
du hast
so im Kopf diesen etwas höheren Druck als der Erste, der schießt.
Ja, entweder ich muss ausgleichen oder
ich muss nach vorne
ziehen. Ich kann jetzt uns in Führung bringen.
Ja.
So, und das ist natürlich psychologisch gesehen auf jeden Fall, sehe ich ganz klar. weiß nicht, gern können wir uns den Spielverlauf ja mal so ein bisschen angucken. Ja. Also wir haben eine erste Halbzeit, die sehr ausgeglichen war, war jetzt nichts Besonderes.
Ja, die Engländer haben halt nichts gemacht und das hat den Schweizern ein bisschen in die Karten gespielt, weil ich dachte, okay, wenn ihr nichts macht, dann passt das ja.
Ja, also Engländer hatten teilweise echt eine dominante Phase Mitte der ersten Halbzeit. Und dann war es sehr ausgeglichen, aber ohne große Highlights. In der zweiten Halbzeit hatten wir für mich bis zum Tor deutlich stärkere Schweizer.
Ja,
100%. Deutlich stärkere Schweizer.
Ja.
Und dann sind die Engländer aufgewacht nach dem Tor, konnten halt 5 Minuten später, also Embolo erstmal getroffen.
Ja.
Und dann konnte in der 80. Saka den Ausgleich machen. Und dann ging es halt in die Verlängerung, wo es dann anfangs auch eher drückend für die Engländer gut aussah. Hat sich dann aber auch wieder geändert. Und ganz gegen Ende wurde es dann nochmal richtig wild. Am Ende.
Diese eine Chance vom Rechtsverteidiger. Ich vergesse immer seinen Namen.
Ndoye oder wie
hieß er? Nee, der andere. Der reingekommen ist, glaube ich, auch. Ich muss ja einmal nachgucken.
Warte, ich kann es dir sagen. Du meinst wahrscheinlich, wie heißt denn der? Widmer?
Widmer. Ja, ja. Boah, der hatte 2 Chancen. Da dachte ich mir, Alter, treff den noch. Nur zum klarzustellen, ich wollte, dass die Engländer rausfliegen, aber richtig hochkant. Die gehen mir schon das ganze Turnier auf die Nerven. Mhm. Weil die mit ihrem Anti-Fußball einfach so weit kommen. Und mein Problem ist nicht der Anti-Fußball per se, weil ich find's eigentlich gut, wenn du deine Stärken kennst. Das ist ja das, was zum Beispiel bei Portugals Europameisterschaft, was oft kritisiert wird, auch von mir, dass du als Dritter weitergekommen bist, ne? Aber was ich halt lobe, ist, dass Portugal von Anfang an wusste, rein spielerisch können wir nicht mit den Größten der Größten mithalten zu diesem Zeitpunkt, weil die halt noch mal irgendwo ein bisschen mehr haben. Und deswegen fokussieren wir uns auf das, was wir können, weißt du? Und zu holen uns da das Beste raus. Und bei England fuckt mich das aber ab, weil rein spielerisch müsste das die beste Mannschaft des Turniers sein.
Ja,
vor allem in der Offensive, weißt du? Und dann regt mich das auf, wenn die so einen scheiß Anti-Fußball spielen. Die haben große Chancen zu gewinnen. Die stehen im Halbfinale.
Es gibt viel Kritik, und zwar beim Thema als Beispiel Harry Kane.
Ja.
Hatte das gesamte Spiel, bis er ausgewechselt wurde, ich glaube irgendwie 108., 110. oder so.
Mhm.
Ich glaube 26 Ballberührungen.
Ja.
Ronaldo wurde kritisiert beim Frankreich-Spiel, dass er 40 hatte.
Ja.
Und Kane hatte da nochmal fast die Hälfte nur. Und
Ronaldo ist fast 10 Jahre älter als der.
Ja. So, deswegen, am Ende des Tages, Elfmeter. Das ist so ein Ding, Elfmeterschießen ist wirklich für mich pures Glück.
Ja, ist auch.
Und da kann man halt nicht sagen, also jeder Schweiz-Fan braucht nicht traurig sein irgendwie. Das Einzige, was einen traurig macht, ist, dass halt dieser eklige Fußball, wenn man weiß, man spielt gegen eine eigentlich Top-Besetzung an Weltstars, dass wenn die schon so scheiße spielen, dass die dann auch noch dafür belohnt werden. Und das ist das, was einen so aufregt, ne?
Also hundertprozentig bei dir mit der Aussage, vor allem mit dem letzten Satz. Und ja, Schweiz hat bis ins Viertelfinale wiedergekommen nur. Letztes Jahr war ja auch letztes Jahr, 2021, da haben die ja Frankreich rausgehauen und sind dann im Viertelfinale gescheitert. An England? Nee.
Übrigens, 2012, glaube ich, ist die, oder 2008
an Spanien.
Oder 2012, 8 oder 12, hat die Schweiz im Elfmeterschießen gegen Spanien verloren. Die ersten beiden Torschützen im Elfmeterschießen, also im Elfmeterschießen verloren, waren Akanji und Fabian Schär. Und Akanji hat auch damals verschossen.
Ach, das muss dann
2012
oder 21 gewesen sein.
Oder war das 21?
Ja, das war letztes Turnier, da haben sie auch gegen Spanien verloren.
Dann war es 21. Ich habe die Zahl vertauscht.
Nee, da sind die auch rausgeflogen gegen Spanien im Viertelfinale. Die sind wieder im Viertelfinale im Elfmeterschießen rausgeflogen, wie vor 3 Jahren. Genau. Ja, traurig, aber
bitte.
Irgendwo zeigt es aber, dass sie eine sehr gute Mannschaft haben, wenn die Mannschaften halt bis dahin drücken können und dann erst rausfliegen.
Ja. Sehr, sehr kompakt. Ne? Ja. Also wie gesagt, ich hätte die Österreicher da zum Beispiel auch gesehen.
Ja.
Ja, 100%. Dann einfach ein bisschen Pech hatten gegen die Türkei.
Ja.
Genau, und das ist auch das Stichwort Türkei. Die Türkei-Reise endet im Viertelfinale. Ich finde trotzdem auch hier irgendwie klar für die Türken teilweise vielleicht nicht so, aber ich habe es von vornherein gesagt, in der Konstellation, dass sie wahrscheinlich Zweiter werden und eigentlich Frankreich Erster hätte werden sollen, hätten sie normalerweise auf Frankreich stoßen müssen.
Ja, und dann wäre es wahrscheinlich.
Im Achtelfinale, so war es Österreich, die sie schlagen konnten, die aber auch super Fußball gespielt haben. Also auch gegen die zu gewinnen, absolut kein einfaches Ding.
Ja.
Und haben auch sich hier in diesem Spiel wirklich nicht schlecht präsentiert. Gerade in der ersten Halbzeit haben sie mir sehr gut gefallen.
Ja.
Haben das Spiel echt ab Mitte der ersten Halbzeit klar in die Hand genommen. Und gehen auch in Führung erneut durch ein Kopfballtor, erneut durch einen Innenverteidiger. Man muss aber auch sagen, also Freistöße, Ecken und Flanken können sie.
Ey, man muss Arda Güler loben. Also was vor allem Ecken angeht, die sind fast immer gefährlich. Also
ja, er schießt so Toni Kroos-Ecken.
Genau,
also, als wenn er sich das jetzt kurz abgeguckt hätte in der kurzen Zeit.
Der hat so einen Drall in seinen Ecken, das ist unglaublich. Und auch die Türkei, wie du gerade bei der Schweiz gesagt hast, die müssen 0% traurig sein. Die sind bis hierhin gekommen, ne? Obwohl man Montella am Anfang abwürgen wollte, ne? Und dann jetzt der wirklich... Wie er das taktisch gemacht hat, da sind wir wieder bei, ich kenne meine Stärken. Unnormal gut gemacht. In der ersten Halbzeit waren sie, das Problem ist, sie sind in der ersten Halbzeit so viel gelaufen, dass sie in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr konnten. Und das hast du irgendwo ein bisschen gemerkt.
Ja, das ist das auch, was ich schon so irgendwie vermutet hatte, dass ich irgendwie meinte, ich finde, die Türkei wirkte so langsam müde und einfach von der Breite nicht mehr so gut aufgestellt, was so angeschlagene Spieler gehabt, viele im Turnier dann irgendwie mal Spieler, die irgendwie angeschlagen auch raus mussten, dann hier gesperrt, der gesperrt,
drei Spieler,
also sie hatten echt nicht die beste Konstellation so für ein Turnier, haben aber wirklich echt, also das ist das Beste, was ihr hättet erreichen können, meiner Meinung nach, klar, ihr hättet, die Chance war da, ins Halbfinale zu kommen, aber so, wenn vor dem Turnier jemand so gesagt hätte, ey, ihr kommt ins Viertelfinale, die hätte jeder Türke unterschrieben, gerade nach dem letzten Turnier, wo, ne, an das wir uns erinnern.
Ja, das war eine Frechheit. Das
Also super, super aufgebaut für die Zukunft. Wir haben zwei, drei Spieler, glaube ich, die herausgestochen haben.
Wer war für dich der Spieler der Türken des Turniers?
Kadıoğlu,
ja.
Ganz klar. Für mich der beste Türke gewesen, der echt auf sich aufmerksam gemacht hat. Also Dortmund sollte das zeitnah irgendwie unter Dach und Fach bringen, bevor das zu teuer wird oder jemand anders da reingrätscht. Gerade die Engländer machen das ja gerne.
Ja.
Ich fand Arda Güler im Spielverlauf gar nicht so auffällig, aber diese Einzelmomente,
das
ne?
ist das bei
diese Flanken und dieses Tor und das zeichnet einen Spieler halt dann doch aus. Und das zeigt, dass er sehr speziell ist und wie wichtig ein Spieler sein kann. Ein Spieler muss nicht immer das ganze Spiel an sich reißen. Ja. Aber wenn er für Situationen sorgt, im Sinne von Vorlagen und ne, dann oder auch selber ein Tor schießen, dann hast du einfach da einen Spieler, auf den du aufbauen kannst in der Zukunft. Ne? Lobt ihn, also pusht ihn nicht zu doll. Er ist unfassbar gut. So seine Dribblings und so teilweise auch echt krass. Und das und für mich ein Çalhanoğlu so als Kapitän, finde ich, hat auch wirklich sehr präsent gespielt, hat mir sehr gut gefallen.
Also für mich ist auch klar, dass Arda Güler in den nächsten 4 Jahren sich zu einem Star entwickeln wird. Also ich hatte noch, bevor er zu Real Madrid gegangen ist, da hat ihn kaum einer gesehen, da hatte man noch Vorbehalte, ne? Nur weil du zu Real gehst, heißt es nicht, dass du automatisch zum Star wirst. Aber ich glaube, Level Hakan Çalhanoğlu wird er 100% erreichen, von diesem Standing her, ne? Dafür ist er einfach so gut. Und alles darüber wäre wäre Weltklasse. Und das kann man auf jeden Fall bei ihm sehen. Kenan Yildiz ist eigentlich der, den ich mehr mochte, wo ich dachte, der hat mehr Upside. Das Turnier gefiel mir gar nicht bei ihm. Ist halt noch sehr jung.
Er hat so Ansätze, ne? Ich finde, er muss so ein bisschen, es muss so, bei ihm ist so das Thema Positionsfindung, wo fühlt er sich dann wirklich wohl.
Ja.
Und bei ihm wird auch noch ein bisschen das Thema sein, er braucht bisschen mehr Spielpraxis, bisschen mehr Erfahrung in seinem Spiel, also wie er Läufe macht, wie er teilweise ein bisschen übermotiviert
ein bisschen
einfach.
Ein bisschen kopflos manchmal auch.
Genau, unbedacht, was ihm wird das helfen. Also er wird noch wachsen mit der Zeit, glaube ich, und hat dann auch super Anlagen. Also es ist schon interessant. Für mich auch, wer war denn das andere? War das Badisch Alper Yilmaz?
Kann Badisch, sein. Der rechts, ne? Rechts außen.
Genau, mit dem blonden Haar, ne? War das? Ja, ja.
Boah, top. Alter, eine Pferdelunge.
Gefällt mir
hatte.
Auch richtig. Ja, gefällt mir auch. Hat mir auch sehr gut gefallen. Ja. Sehr unangenehmer Gegenspieler. Mhm. Sehr spritzig. Ist sich für keinen Sprint zu schade. Ja. Wirklich auch Hut ab hier. Also wie gesagt, die Mannschaft ist wirklich nicht schlecht aufgestellt, gerade mit vielen jungen Spielern in der Offensive, ne, was immer so die Schwierigkeit war bei der Türkei. Ja. Gucken wir auf die andere Seite. Nach links, nach rechts.
Nach links, nach links. Ey, am Mittwoch habe ich den Plan, ich weiß nicht, ob ich es 100% schaffen werde, nach Dortmund zu fahren. Ich hole mir einen orangenen Hut und mach nach links.
Digga, das ist sehr geil. Also Props ja. an die Fans.
Ja.
Auch an die sie machen echt gute Stimmung.
Ja.
Am Ende des Tages wichtig hier nochmal auch, genau, gehen 1-1 in Rückstand, kommen dann ran. Hm. Das 1-1 durch De Vrij.
Ja.
Durch einen guter Kopfball. Perfekte Flanke von Depay.
Ja.
Für mich ein bisschen frei. Torwart sah ein bisschen unglücklich aus. Ja. Macht halt den Schritt zur Seite. Kommt da nicht ran, ist sehr zentral geköpft eigentlich.
Aber die haben ihn auch komplett freigelassen. Also.
Ja, ja, also schwer, ne? Weil ja. er auch wirklich mit Wurms kam. Und ja, dann das 2-1, gar nicht lange Zeit später, um genau zu sein, 6 Minuten. Es sah nach Cody Gakpo aus.
Ja.
Gakpo. Es war am Ende ein Eigentor, wo dann die Diskussion noch nach Foul aufgemacht wurde, wo ich sage, nee, ist für mich klar kein Foul.
Foul gegenüber Matt Müldür.
Ja.
Wer hat denn die Diskussion aufgemacht?
Ja, ein paar doch nach dem Spiel auch die Experten da.
Ja, wenn, dann hat Mert ihn gefoult, weil er das Bein rüberzieht. Aber ist ja auch egal. Am Ende des Tages glaube ich, dass die Niederlande nur gewonnen hat. Und das ist jetzt obvious, aber die haben nur gewonnen, weil sie die besseren Spieler haben. Das muss ich kurz erklären. Die Türkei hat es taktisch viel cleverer gemacht als die Niederländer. Und ich glaube, die hätten locker gewonnen, wenn sie 1-2 Spieler hätten, die auf dem Level von Hakan gewesen wären. Das hätte schon gereicht, um ein bisschen Ruhe reinzubringen und um das Ganze ein bisschen, um nicht zu hektisch zu spielen auch. Aber die Niederländer haben dann halt Xavi Simons, der den Ball nach außen auf Dumfries spielt, der bei Inter Mailand spielt. Und der spielt den Ball in die Mitte auf Cody Gakpo, der Speed auf dem Bein hat und einfach aus dem Nichts vor Matt Müldür auf einmal auftaucht.
Wie gesagt, ich hab's schon bei uns in der Gruppe geschrieben, ja. Cody Gakpo ist für mich Top 3, wenn nicht sogar, kann man drüber reden, der vielleicht sogar Player of the Tournament.
Kannst du auf jeden Fall argumentieren. Ich wüsste es nicht.
Ne, hätte er das Tor bekommen, hätte er 4 Tore gehabt, hat die aktuell 3 Tore, eine Vorlage, ist für mich auf der Außenbahn crazy, was für ein Impact der Junge hat.
Mhm.
Also was für ein Tempo der hat, technisch, Abschluss, er bringt alles mit. Er hat sich krass entwickelt nochmal bei Liverpool, muss man einfach sagen. Bin gespannt, wie er bei Liverpool eingesetzt wird unter Arne Slot, weil er hat jetzt auch einen holländischen Trainer, was vielleicht auch in seine ihm gut tun wird. Also die Niederländer verbrogen gegen Ende des Spiels auch nochmal den Sieg festgehalten. Da haben die Türken nochmal richtig Druck gemacht. Mhm. Also auch da hätten sie es noch verdient, ranzukommen. Und am Ende des Tages, genau, kommt die Niederlande weiter, die Türkei ist raus und wir gucken uns das nächste Spiel an. Und wir gucken das Spiel an, wo kein Tor gefallen ist.
Warte, bevor wir da weitergehen.
Ja.
Da hatte ein Follower uns eine Nachricht geschrieben.
Stimmt, genau.
Und da muss man mal kurz drauf ein bisschen eingehen, weil, also Hallo Bex hat er geschrieben, first of all, ich liebe euren Pod, knalle mir alles rein, Shoutout an dich erstmal, Shoutout an Easy Money Sniper heißt der. Da wir Türken jetzt raus sind, wollte er, dass wir einmal ansprechen, dass er das Gefühl hat, dass es sehr, sehr viel Hass der beiden Fanlager gibt und ich glaube, damit meint er auf jeden Fall deutsche und türkische Fanlager. Ja. Und ihn das, also diese ständige Deutschland versus Türkei, das ist ihn sehr nervt und dass man mehr Liebe geben sollte. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, hundertprozentig.
Also ja, absolut. Hundertprozentig. Also, ich muss gestehen, ne, auch bei mir, ich hab da mal reingeguckt, so in die Kommentare unter allgemein, ich mach das ganz gerne, ne? Und einfach mal, ich mache es immer gerne, nach Spielen Kommentare mir anzugucken, weil es früher so war, da hast du viel rausnehmen können, so, ne? Ja. Dass Leute da wirklich reingeschrieben haben, ja, so fußballerische Expertisen, so ein bisschen ihre Meinung zum Spiel. Ja. Und dann konntest du dir so eine Meinung ein bisschen bilden und so, ah, okay, wie haben die Leute das gesehen? Mhm. Mittlerweile, gerade bei der EM, gerade bei der Türkei, wirklich viel
Hass, ja.
Hass im Sinne von, also wie dieses, man hat sie ihnen es gewünscht und irgendwie gegönnt zu verlieren. Ja. Und da sage ich immer so, ey, die haben ein gutes, super Turnier gespielt, ne? Die haben besseren Fußball gespielt als England oder Frankreich als Beispiel am Ende des Tages. Und ja, natürlich spielen Fans auch eine Rolle und natürlich können Fans auch nerven, mhm. aber das gehört zu so einem Turnier dazu.
Wollte gerade sagen.
Weil ich kann euch gleich was erzählen, wo ich sage, das hat für mich halt nichts mit Fansein ja. zu tun oder irgendwie Stimmung zu tun.
Ja.
Und das ist ganz, ganz wichtig.
Also ich mich
erfreut euch an Erfolgen eures Teams und gönnt anderen Teams auch einen Erfolg und seid nicht immer so darauf, dass ihr das irgendwie denen nicht gönnt oder ja. das auch so wirklich so preisgibt im Sinne von so, ey, hoffentlich verliert ihr und haha, ihr habt verloren. Wirklich.
Das ist halt ein Phänomen, das, also Stand jetzt, ich lebe halt in Mitteleuropa, ne? Das finde ich hier sehr, sehr oft, ne? Weil ich gebe ihm da hundertprozentig recht. Ich muss aber auch hier einmal eine Lanze brechen für die Türken und die Deutschen, die sich nicht gegenseitig beleidigen, weil das sind immer viel, viel mehr als die Kommentare bei Instagram. Das muss man sich ja, immer klar machen.
Problem. Genau. Das ist das Problem. Ja. Die Leute, die wirklich klar im Kopf sind und ein Verständnis für sowas haben.
Die schreiben nicht da rein. So.
Die schreiben nicht. Und ja. das ist immer so der Aufruf von ganz vielen, ey Leute, es sind immer im Internet gerade die Leute laut, die so eine extreme Meinung vertreten. Die nicht schön ist und die wir nicht haben wollen.
Ja.
Deswegen, wirklich, seid euch nicht zu schade, drunter zu schreiben und dagegen zu sein und einfach auch nur einen Kommentar und Liebe dazu lassen. Ja. Und sagen, ey, ich finde, ihr habt ein tolles Turnier gespielt, Props an euch, schade, dass wir beiden nicht weitergekommen sind. Sowas, wirklich, wir brauchen das mehr, weil Fußball zeigt auch Emotionen und auch ein bisschen so ein bisschen das Bild der Gesellschaft und wir brauchen weniger Hass und
also
mehr Liebe.
Sich über Autokorso aufzuregen, tamam, das ging lang. Aber am Ende des Tages musst du dir auch denken, das sind 4 Autokorsos. 4 Autokorsos in 4 Jahren. Das bringt dich nicht um. So, weißt du, da, also so schlimm kann es nicht sein, dass es dein ganzes Leben zerstört hat, so. So habe ich manchmal das Gefühl. Und dann habe ich manchmal das Gefühl, die meisten, die kommentieren, die wohnen dann auch nicht in Hamburg, Berlin oder Stuttgart. Die wohnen dann in irgendeiner 10.000 Männerdorf oder Männer- und Frauendorf und schreiben einfach da rein, weil es gerade jeder macht, weißt du? Und das sind immer die Probleme. Deswegen hört nicht auf die, wie Romme gerade sagt, die immer schreiben, sondern einfach mal auch logisch denken. Wir haben 82 Millionen Menschen. Wenn 100 Leute, sogar 1.000 Leute so einen dummen Scheiß kommentieren, das ist 0,00001% von den Deutschen, die hier leben. Und in anderen Ländern ist das ähnlich, ne? Das soll ich einmal sagen. In England ist das auch so eine Sache, wenn vor allem Inder was gewinnen oder wenn, ich würde behaupten, so Richtung Ghana, also die Kolonien, die halt die England früher hatte, wo dann viele Länder aus dem Land einfach in dem Land leben. Ich glaube, das ist dann immer die Masse, weil es sehr viele Türken gibt hier, weil es sehr viele Ghana und Inder in England gibt oder Nigerianer. Dann hatet man die automatisch mehr das Land. Und das ist halt so Quatsch. Aber ey, wir sind hier für die Liebe da, deswegen.
Absolut. Ja. Passt das. Irgendwas hatte ich auch gerade noch auf der Zunge, aber ich habe es jetzt vergessen.
Kannst du später.
Auf jeden Fall.
Ja.
Bin ich voll bei dir.
Ja.
Also liebe Grüße, danke für den Take.
Auf jeden Fall.
Wirklich sehr, sehr cool. Hat absolut hier auch eine Berechtigung. Gehen wir zu meinem Portugal.
Ja, Mann.
Ich habe es live im Stadion miterlebt.
Ja, du warst da.
Genau, vielleicht zum Thema Stadion, genau, da der Ansatz mit dem Thema Fans und beschwert euch nicht, dass irgendwie eine Mannschaft so viel Unterstützung bekommt, weil genau das wünsche ich mir oder hätte ich mir auch gewünscht. Ich glaube, die verrückteste Szene, die ich so wahrgenommen habe, war, ich saß mit meinem Kollegen im Stadion, neben mir saß noch jemand, der uns die Tickets besorgt hat, also den wir auch kennen, auch ein Freund, und neben ihm saß ein Herr. Wir wissen ja, Deutschland hat vorher gespielt und im Anschluss war das Portugal-Spiel.
Ja.
Und dieser Herr war, Anfang 60, wie hätte ich ihn jetzt geschätzt, kommt, glaube ich, gut hin.
Ja.
Mit Handy, Livestream, Sportschau, Kopfhörer, während der ersten Halbzeit Ich schwör's dir, die gesamte erste Halbzeit hat er sich Livestream Interviews nach dem Deutschlandspiel reingezogen, okay, anstatt das Spiel in Hamburg zu gucken.
Aber warum?
Weiß ich nicht, weil er behindert ist. Was mir aufgefallen ist, es gab gerade in den Kategorien 3, ne, also weiter oben die Ränge und so, sehr, sehr viele Event-Fans. Ja. Also es waren wirklich Leute, die absolut keinerlei Bezug hatten zu Fußball, die einfach nur gesagt haben, oh, ich will mal dabei sein, guck mal so ein Spiel an, ich bewerbe mich mal auf Viertelfinale, ist ja in Hamburg, hab Tickets bekommen, ja, und gehen dann dahin, ohne jegliche Emotionen, sind für keines dieser Mannschaften super neutral. Und ich finde das so ein bisschen schade, weil es gibt so viele Menschen da draußen, die sich nach sowas sehen und die absolut Fans sind.
Ja.
Ne, wir haben, ich habe gemerkt, extrem, wie krank ein Cristiano Ronaldo immer noch Fans anzieht.
Ja, ja, 100%.
Wie viele da nur wegen ihm noch hingekommen sind, für so einen Rentner. Und würde mir irgendwie wünschen, einfach, dass die Kapazitäten für die richtigen Fans der Nation einfach deutlich größer werden. Also, dass wir wirklich mal so eine ganze Seite, wie die Schweizer zum Beispiel. Ich fand, die Schweizer waren voll viele. Ne? Das war wirklich der ganze Block da. Dass wir wirklich aber gefühlt, weiß ich nicht, 2/3 des Stadions mindestens mit wirklich richtigen Fans bedeckt haben. Mhm. Wenn nicht sogar 3/4.
Ja, das Problem ist, wie willst du das? Also.
Ja, ja, ich weiß. Ich halt weiß, so aber das ist so mein Take dazu. Ja, weil dadurch geht Stimmung verloren.
Ja.
Du hast da sehr neutrale Leute und
die einfach da
keine
sitzen.
Ahnung.
Also deswegen, ich muss auch mal eine Lanze brechen. Es gab eine riesige Diskussion um Influencer aus den Stadien, ne? Und ich muss hier einfach mal sagen, viel schlimmer als die Influencer in den Stadien, weil viele von denen sind auch Fans vom Fußball, ne? Sind halt die Leute, das ist halt viel größer, die sich einfach nur ein Ticket geholt haben, weil sie das Geld haben, aber die das wirklich gar nicht juckt, sondern die einfach mal dabei sein wollen, weißt du?
Oh, da waren random, sehr, sehr random Menschen, ne? Ja. So ältere Ehepaare, yeah, und so, und die saßen dann da einfach so mit normalen, nicht mal irgendwie ansatzweise, also es gibt auch Leute, die haben gesagt, ey, ich feiere das, die haben sich dann so Portugal, Frankreich Schal geholt, ja, so ein bisschen, ja, oder die haben mit ihren Kids da hingegangen, die dann Ronaldo oder Mbappé,
ja,
Fans,
ja,
so, das finde ich so,
okay,
das finde ich nice,
vollkommen,
ne, weil
okay,
da hast du so, ja, ein Erlebnis geschaffen, ja, und die jubeln dann auch mit und so, ne, ja. Aber du hattest da echt eine breite Masse so, wo ich dachte, boah,
juckt
ja, das ist voll schade, und dann sitzt da jemand, weißt du, guckt, der guckt sich ein Interview die ganze Zeit an von Nagelsmann,
ja,
und so,
halt
nach
albern,
dem Deutschen.
Ja.
Und denkst du so, Digga, du hättest die Karte echt jemandem geben können, der das hier genossen,
ja,
hätte,
ja,
gerade.
Ja, bin
so,
ich voll bei dir.
Kommen wir zum Spiel.
Ja.
Also, Antifußball gegen Antifußball kann man schon grob zusammenfassen. Meiner Meinung nach, grundsätzlich so von der Chancenkreierung, war Portugal über die gesamte Zeit schon das stärkere
besser,
Team.
Ja.
Ich war wahnsinnig enttäuscht von den Franzosen, was da fußballerisch bei rumkam, mit der Qualität.
Das ist halt wie bei England, deswegen gönne ich es dir noch nicht.
Genau. Portugal schafft es halt nicht, seine Großchancen zu nutzen. Es waren irgendwie 3-4 Stück, wo ich sage, ey, da musst du einmal treffen auf jeden,
ja,
Fall. Hatte aber auch Glück, weil die Franzosen auch 2-3 Großchancen hatten. Ne, Kamavinga unter anderem, dann hatten wir den Schuss von Dembélé.
Ja.
Wo ich auch sagen muss, live gesehen den Jungen, seitdem, ab dem Zeitpunkt, wo er drin war, habe ich halben Herzinfarkt bekommen, weil er ist geisteskrank gut.
Ja, Kamavinga, ne? Ja.
Weißt du was? Nee, nicht Kamavinga, Dembélé.
Achso, Dembélé, sorry, ich habe gerade ganz anders verstanden.
Dembélé ist geisteskrank gut.
Ja.
Also der Junge ist nicht normal. Und das Krasse ist, du siehst, er checkt das selber gar nicht,
ja,
wie gut er ist.
Ja, ne?
Und er,
ja,
verschwendet, also er könnte noch ganz woanders sein, ne? Und er ist schon ein Star, aber er könnte dieser andere,
ja,
Weltstar sein.
Ja, ich sag's immer wieder, ich hatte eine riesige Diskussion mit den Jungs. Ich bin immer noch der Meinung, Dembélé ist das größte Talent im Fußball, aber auch besser als Mbappé und so. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Talent und jemandem, der es liefert. Und deswegen sage ich,
ja,
dazu auch nichts
da
mehr.
Ist kein Ehrgeiz,
ja,
das ist so eine,
genau.
Also es ist wirklich so jemand so, ja, okay, ich spiele so.
Genau, ich spiele, ja, weil ich es kann, nicht weil ich es,
ja,
will, so ein bisschen.
So und gar nicht mehr. So richtig dieser Bock,
ja,
dieser Wille und so, das,
ja,
ist gar nicht.
Ja, ja.
Genau, ansonsten, Thema Cristiano Ronaldo, ich habe es vor dem Turnier gesagt, schon in der Prediction und so, ich sag's auch heute noch und mich regt richtig auf, dass halt bei Portugal überall diese ganzen Ronaldo-Fans aus, gerade aus Arabien und so weiter, ey, die spammen da alles zu.
Die spammen
zu,
halt,
ne,
alles voll, ja. Das ist halt
er ist ein Spieler, der, ja, weiß nicht, einer der größten aller Zeiten, darüber brauchen wir nicht sprechen, und das dann Respekt verdient und so weiter und so fort. Fußballerisch hilft er dieser Nation aber nicht weiter.
Mhm.
Warum? Er steht vorne. Diese Mannschaft spielt hauptsächlich über die Außen, ja, dadurch. Versucht ihn zu finden in der Mitte. Findet ihn nicht in der Mitte. Dann bauen sie das Spiel auf. Und wenn ihm nichts einfällt, weil er sich nicht genug bewegt und keine Räume schafft, versucht er sich fallen zu lassen in einen Raum, der so eng wird, dass er den Ball nur klatschen lassen kann. Mhm. Und hinter ihm nichts mehr ist. Das, ja, heißt, vorne ist nichts mehr. Also alles, was er macht, führt dazu bei, dass das Spiel weiterhin langsam bleibt und nicht gefährlich wird.
Ja.
Und das verstehen so viele nicht, dass er einfach diese Laufwege vorne,
ja, gut,
diese Räume, die er nicht zieht.
Mein Ding ist, diese Diskussion kannst du nicht führen. Die kannst du nur verlieren. Es ist sehr schade. Ich habe das letzte Woche bei Messi und Ronaldo, ich hatte das ja sogar angesprochen im Podcast, dass Ronaldo und Messi-Fans, und damit spreche ich nicht die normalen an, sondern ich weiß, dass Romme ein riesiger Ronaldo-Fan ist, aber ich spreche die Hardcore-Fans an. Du kannst halt keine Diskussion führen, und das ist halt das Problem auch, warum er unangefochten Stamm ist, eine Diskussion darüber, dass er vielleicht zu alt ist und es vielleicht besser wäre, dass er von der Bank kommt, wie zum Beispiel ein Niklas Füllkrug, wie zum Beispiel ein Spieler, der dir Weghorst oder so, wo ich nicht sage, dass er auf dem Level ist, er ist natürlich besser, aber wo ich sage, er gibt dir dahingehend noch eine andere Energie, weil die Spieler, die Portugal hat, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Vitinha, die sind so gut in der Zentrale, dass es vielleicht smarter wäre, mit einer falschen Neun zu spielen, mit einem spielerischen Stürmer zu spielen, der nicht
Diogo
unbedingt
Jota zum Beispiel,
Diogo, genau, Jota, genau, der nicht unbedingt gesucht werden muss, sondern jemand, mit dem du viel besser zurzeit mitspielen kannst. Ronaldo ist halt leider jetzt schon 39 und er kriegt das nicht mehr so gut hin wie früher. Und das Problem ist, Portugal wird 2026 das gleiche Problem haben, wenn er da mitkommen sollte. Und die dann sagen, er muss von Anfang an spielen.
Ich sag ja, nimm den Typen mit, weil er lebt den Fußball, er motiviert.
Ja.
Ne? Also, aber sei so ehrlich zu dir selber und sag, ey, ich glaube, wenn ich draußen stehe und vielleicht dann noch irgendwie die letzten 15 Minuten irgendwie reinkommen kann, weil wir dann irgendwie Druck noch ausüben müssen. Keine Ahnung. Oder ich bin der Spieler oder ich bin einfach ich kann Bälle vielleicht ein bisschen halten.
Ja.
Kann er auch nicht wirklich, aber manchmal ein bisschen. Dann sage ich, nimm ihn mit, so, weil er bringt dem Team. Du ziehst damit natürlich auch Aufmerksamkeit, Fans und so weiter.
Ja,
wollte
ich sagen. Wenn er da ist, ist er da, so fertig.
Aber wie gesagt, ich glaube, die Nation hat gerade letztes Turnier, aber auch dieses Turnier erfahren, dass er einfach nicht mehr so viel Mehrwert bringt im Sinne vom Spielerischen.
Ja.
Weil ich glaube, dass diese Mannschaft von der Qualität her so crazy aufgestellt ist. Bestes Beispiel, nach der Niederlage wird Ruben Dias gefragt, ja, was sagen Sie zum Spiel von Cristiano Ronaldo heute?
Ja.
Und dann hat seine Antwort ist, warum denn wieder so eine, ja, Frage?
Und das
und geht.
Bro, und das ist mein Problem. Das meine ich halt die ganze Zeit. Dadurch, dass du Ronaldo halt in den Blickpunkt bringst, ne, was er sich, ja, natürlich auch verdient hat, das ist genau das Gleiche wie mit Messi in Argentinien. Die kannst du, ja, halt irgendwie nicht rausnehmen, aber dadurch, dass du ihnen den Blickpunkt tust, nimmst du, weil ihr dürft nicht verstehen, die Jungs, die in der Kabine sind, ne, die sitzen da nicht und knien sich da vor Ronaldo hin. Die haben auch ein Ego. Und die fuckt das dann ab, wenn es alles nur um eine Person handelt. Man kennt solche, und das ist halt, ich habe manchmal das Gefühl, das bringt auch ein bisschen, wie soll ich sagen, Stress in der Kabine. Und damit meine ich nicht, dass sie ihn haten oder sowas, oder dass sie sich gegenseitig haten. Aber kennt ihr das nicht selber, wenn ihr im Fußball wart und du denkst dir, so ein Spieler ist einfach in der Mannschaft oder spielt gerade, wo du sagst, ey, vielleicht ist es einfach smarter, den anderen spielen zu lassen. Nur heute,
ja, das Ding um ist, zu schauen, im Sinne, weißt du? Gerade im Sinne der Mannschaft.
Im Sinne der Mannschaft, genau.
Weil das verwechseln immer viele. Viele verwechseln immer mit Kritik oder einfach zu sagen, ey, ich glaube, uns hilft das nicht mehr so viel. Wenn du im Sinne der Mannschaft denkst, dass viele Leute dann direkt damit verbinden und sagen, ja, die haben keinen Respekt vor ihm,
Ronaldo,
so, die disrespekten ihn. Aber die haben den größten Respekt, den sie haben können. Das ist der größte Fußballer der Nation und für viele auch aller Zeiten.
Ja.
Das ist gar kein Thema. Die wissen alle, was sein Standing ist und wo er steht, einfach als Fußballer.
Ja.
Aber es geht halt, wie gesagt, am Ende des Tages darum, fußballerisch das Beste rauszuholen für die Nation. Und da muss ein gewisses Ego auch und ab einem gewissen Alter irgendwann zurücktreten.
Bevor jemand schreibt, ey Jungs, aber da sind auch andere Probleme in der Mannschaft, das ist klar. Also was heißt Probleme in der Mannschaft? Ich glaube auch, dass der Coach gewisse Situationen im Frankreich-Spiel, vor allem als die Franzosen sich komplett reindrücken lassen haben von Portugal, vielleicht taktisch noch besser hätte lösen können, sogar mit Cristiano Ronaldo auf dem Feld, ja. Dass da, weißt du, ich weiß, dass da Profifußballer drauf sind, aber wenn du als Trainer taktisch vielleicht noch hier und da einen Tweak machst und sagst, ey, Bruno oder Bernardo, stellt euch noch ein Stückchen mehr in die Mitte oder zieht noch ein bisschen mehr rein, dann treffen sie und dann führen sie hier 1-0. Führt Portugal das Spiel 1-0, kommt Frankreich niemals zurück. Verspreche ich euch. Dafür ist die Defensive von Frankreich viel zu gut, von Portugal viel zu gut, dass sie das verlieren. Problem ist halt, die Defensive von Frankreich ist halt auch enorm gut.
Ja, ja. Auf jeden Fall. Auch Magnon hat das sehr stark gemacht. Ich muss halt sagen, es gibt so mehrere Spieler, also gerade auf der portugiesischen Seite und auf der französischen Seite sind es weniger gewesen tatsächlich. Also Dembélé habe ich schon hervorgehoben. Ja. Magnan hat auch ein herausragendes Spiel gemacht. Kanté, glaube ich, wieder. Ey, ich habe im Stadion gesagt, ey, zum Glück kann der nicht schießen. Wenn der noch schießen könnte. Er kann einfach nicht schießen, er kann nicht schießen.
Ja, seine Schüsse
sind wenn er schießen könnte, er wäre nochmal Next Level.
Ja, vorbei.
Griezmann war echt auch nicht so gut, meiner Meinung nach. Und Mbappé fand ich bodenlos. Coman, der war nicht gut.
Aber
Camavinga, also die haben alle ganz. Theo Hernandez sehr stark, fand ich ihn defensiv. Hat er echt viel zugemacht. Koundé sehr schwierig gehabt gegen Leao. Mhm. Auch Leao ein Thema. Der hat immer nur so 20 Minuten, 30 Minuten im Spiel, wo er stark ist. Und dann weiß er nicht mehr weiter. Ich weiß nicht, ob er seine Lustlosigkeit, keine Ahnung. Auf der portugiesischen Seite gibt es so eine Handvoll Spieler, wo ich sage, crazy gut.
Ja.
Wer mich herausragend extrem überrascht hat und für mich einer der besten Spieler auch im Turnier, so Top 5 bis 10, meiner Meinung nach, ist Nuno Mendes.
Ja, boah, links hat er gut gemacht.
Weil er auch defensiv sehr stark, offensiv crazy schnell auch. João Palhinha, ich sag's euch so, wie es ist, dass Bayern den sich holt, ihr werdet diesen Impact merken.
Ja.
Der Typ räumt einfach auf.
Ja.
1,90 Monster. Vitinha, fußballerisch Wahnsinn.
Ja.
Hat noch manchmal nicht die richtige Idee. Und ja, Diogo Costa hinten im Tor auch sehr solide. Und ich glaube, mit dem Alter, man kann es nur huldigen. Die geilste Aktion im Spiel gegen Thuram, Laufduell gewonnen, ist Pepe.
Ja, ey, Pepe, so. Also, ey,
du weißt gar nicht, im Stadion, die ganzen Portugiesen,
ne?
Auch ich und mein Kollege, dieses Thuram macht den Antritt und ich denke schon, ich habe schon diese Bilder im Kopf,
Scheiße,
er zieht vorbei und ist vorbei jetzt, ne, direkt. Ja. Auf einmal, er macht seine Brust nach vorne und er rennt um sein Leben. Ey, das sah auch so lustig aus, ne, ich habe alle sind abgegangen, als er den noch bekommen hat, richtig laut wurde es, alle haben seinen Namen geschrieben, Pepe. Du siehst er so halb am Kollabieren, extra erstmal die Wasserflasche vom Torwart.
Ja.
Und ich hatte danach, nach diesem Geschrei, aber auch halben Lachflash, weil ich das so lustig fand irgendwie.
Ja, das ist so.
Wie er so, er ist gestorben in der Situation für
das Verteidigen. Das muss man den beiden lassen. Also Ronaldo und Pepe, 40 und 39 Jahre. Und die 41 und 39. Die hauen da immer noch so verrückte Sprints hin. Und versuchen da ihre Wege irgendwie, also mit ihren körperlichen Defiziten in Anführungsstrichen zu den jungen Leuten, zu den 22, 21-Jährigen. Das muss ich ja vorstellen. Du stehst da als 41-Jähriger und du weißt, da ist gerade ein 19-Jähriger, der ist einfach schneller als du. Der ist einfach flinker als du und du musst mit deiner Erfahrung jetzt punkten. Und das ist natürlich crazy.
Ist wie ein Mats Hummels, ne? In der Champions League
hat er auch
genau so performt.
Ja, ähnlich.
Was man noch am Abschließen vielleicht sagen kann, aus meiner Portugal-Brille, aber ich bin per se nicht traurig gewesen, weil ich bin immer so der Typ, ey, wir haben das Spiel nicht in der regulären Spielzeit verloren. Mhm. Darüber bin ich erstmal stolz, weil Frankreich ein Top-Team ist.
Ja, 100%.
Einfach namentlich. Elfmeterschießen ist halt eine Glückssache am Ende des Tages. So, und am Ende des Tages ist es ein Pfostenschuss von João Felix, der an sich nicht schlecht geschossen ist. Er ist ein Tick zu weit links.
Ja.
Hätte aber Magnon vielleicht auch sonst gehalten. Die Franzosen schießen jeden Elfmeter herausragend, muss man auch sagen.
Außer, ich sag sogar, Bakulas Elfmeter hat der nur Glück, dass Diogo Costa in die falsche Ecke springt.
Ja,
weil sonst hält er den.
Bei der halb hoch, ne?
Genau.
Der war so halb,
weil er hat ihn nicht ausgeguckt oder so. Ich glaube einmal, der hat auf Glück in die richtige Ecke geschossen und Dings ist falsch gesprungen. Aber sonst waren halt, auch die portugiesischen Elfmeter waren alle eigentlich gut, ne? Also da war jetzt keiner.
Ja, waren schon stark. Der Nuno Mendes auch reingeknallt, das Ding und so. Also,
der Scheiße war. Ich bin halt nur ein bisschen traurig, dass es dann so endet, weil ich muss halt sagen, ich persönlich habe es den Franzosen genau wie den Engländern nicht gegönnt.
Ich auch nicht. Ja. Also wie gesagt, Frankreich war eine pure Enttäuschung fußballerisch. Also Portugal war jetzt auch nicht das Sahnehäubchen, ne? Sehr ideenlos, zeitlang wirklich wieder nur den Ball hinhergeschoben, weil da nichts passiert ist. Aber sie haben sie mal ein paar mehr Chancen rausgespielt, Großchancen gerade. Also es war vermeintlich einer der besseren Spiele noch in der EM, so kann man es sagen vielleicht. Genau. Aber Frankreich weiter, das ist das Turnier. Und wir kommen zum Deutschlandspiel. Digga, wir haben das 15 Minuten schon. Wir müssen mal hier ein bisschen uns sputen.
Wir müssen ein bisschen sputen hier.
Haben wir richtig analysiert hier die Viertelfinalpartien. Genau. Deutschland verliert in letzter Minute in der Verlängerung gegen die Spanier mit 2-1.
Ich sag euch ehrlich, ich habe das hab's in Köln geguckt und also ich habe schon mit den Jungs darüber geredet oder ich habe letzte Woche auch schon gesagt, ich war noch nie so krass für Deutschland wie dieses Turnier. Also unerklärlich, ich bin so doll für Deutschland.
Ich habe es gefühlt.
Ja, ja. Und das Tor, das hat mich so gebrochen, ne? Weil das kam für mich aus dem Nichts. Deutschland war die ganze Verlängerung besser. Und dann passiert da dieses Tor. Ich muss mal über Rüdiger reden. Der ist zwar cool, der hat seine intrusive Thoughts und so, der rennt da rum und macht da seine Faxen. Aber zwei Sachen fucken mich immer ab. Der rennt immer aus der Kette, wie ein Verrückter. Und dann ist er wieder offen. Und das zweite war, beim Tor, ich bin 100% der Meinung, springt Rüdiger einfach nur hoch. Er kriegt den Ball nicht, 100% nicht. Aber springt er nur hoch, irritiert er hier Merino. Und der köpft den nicht so gut aufs Tor. Wenn er dann reingeht, okay, dann kannst du nichts mehr machen. Aber bitte spring hoch. Bitte spring hoch.
Ja, also ich konnte das Spiel nicht so gucken.
Ja, ja, weil
zweite Halbzeit musst, konnte ich dann im Stadion gucken, die haben das gezeigt, aber nur bis zur 90. Verlängerung haben sie dann nicht mehr gezeigt, weil dann aufgewärmt wurde und so. Haben wir dann auf dem Handy so ein bisschen weiter verfolgt. Ja. Als das 1-1 gefallen ist, so crazy, weil wir standen unten und neben mir standen auch so, das waren so zwei Kennex irgendwie, aber auch aus Hamburg, glaube ich. Die waren halt auch wegen Ronaldo so da, aber waren so auch voll die Deutschland-Fans.
Ja, ja.
Und haben geguckt, Tor gefallen und dann so alle Stadion wurde richtig laut, ne? Selbst die Portugal-Fans haben mitgejubelt.
Ja, ja.
So gejubelt, ja. Und er packt mich in dem und schüttelt mich so und macht und schreibt mir an, so, ja. Und ich aus Reflex habe ihn auch so angeschrien, so, ja.
Geil, geil.
Aber es war richtig laut, ne? Voll viele, die haben sich alle gefreut. Ja. Das war so ein cooler Moment, das habe ich voll gefühlt. Hatte ich auch sehr, sehr lange nicht mehr so einen Moment für Deutschland, muss ich ehrlichweise gestehen.
Ja.
Und ja, echt bitter, dieses 2-1 dann, was sie kriegen.
Ja. Aber, also.
Viele Chancen gehabt. Ja, das ist halt Füllkrug das. Unter anderem.
Würz muss den machen.
Würz, ja. Du kannst dir nichts vormachen. Am Ende des Tages müssen wir darüber sprechen, dass die Verletzung von Petri der größte Fehler war Stich in den Rücken für Deutschland, weil Dani Olmo dann eingewechselt wird und der einfach
der hat das Spiel Tor und Vorlage macht. Ja. Also das ist eines der besten Spiele, die ich von Dani Olmo live gesehen habe, also am Fernseher live gesehen habe.
Herausragend gewesen.
Wirklich überall, alles. Also es ging alles über ihn gefühlt. Ja, am Ende in der zweiten Halbzeit war Deutschland für mich klar besser, in der Verlängerung auch klar besser. Man muss sagen, als Lamine Yamal und Nico Williams rausgegangen sind, waren die Deutschen ein bisschen beruhigter. Da gingen die beiden endlich weg, weil die haben echt die haben alles dort gemacht. Also sie haben wirklich Radau dort vorne gemacht.
Ich fand tatsächlich so, das war also fast schon fatal, dass er die gesamte Offensive rausgenommen hat.
Genau, ja bin ich
bei dir. Er hätte auch sehr defensiv gewechselt.
Ja, bin ich bei dir.
Fand ich schon sportlich, weil das hätte echt nach hinten losgehen können. So. Am Ende des Tages schaffen sie es. Carvajal kriegt noch eine gelb-rote Karte. Und wir hatten noch einen vermeintlichen sehr, sehr großen Aufreger und das ist das Thema Elfmeter für Deutschland.
Da hatten wir eine riesige Diskussion auch unter uns in der Gruppe. Schon wir haben eine kleine Steak & Lobster Gruppe mit uns vieren und eine riesige Steak & Lobster mit Leuten aus ganz Deutschland. So. Ja. Und ich bin 100% der Meinung, ne, und Bex hat gesagt, ey, sprecht das mal bitte an, weil er ist der Meinung, das war Abseits, ne, deswegen ist die Diskussion unnötig. Aber ich bin halt der Meinung, wenn das Abseits war, dann gib mir das Bild.
Also ich habe ein Bild gesehen oder bekommen, wo das nicht ganz klares Abseits, also das kannst du wirklich nur mit dieser virtuellen Linie. Danke. Und dann wärst du so ein Abseits gewesen wie
bei Dänemark.
Bei Dänemark.
Genau.
Genau. Plus, wenn du es abgepfiffen hast, weil es ein Abseits ist oder nicht gegeben hast, was auch immer, dann sag im Stadion, VAR hat gesagt, Abseits. Deswegen.
So, Bro, ist und das ist Thema. Mein Problem. Der Pfiff im Stadion ist kein Handspiel. So. Und wenn das der Pfiff ist, dann ist für mich gerade faktisch klar, dass die kein Abseits da rein, also die haben das Abseitsding gar nicht reingenommen, sondern die haben entschieden, dass das kein Handspiel ist. Und wenn das kein Handspiel ist, ne, dann weiß ich, warum wurde dann bitte Dänemark gepfiffen? Weil dann war das gegen Dänemark zu 100% kein Handspiel, als der Anderson das gegen die Hand bekommen hat.
Ist, wie gesagt, das ist für mich, klareres Handspiel gibt es nicht. Auch da haben andere Meinungen, so ja, nach dem Motto, aber...
Der Ball geht schon Richtung Tor. Oh Gott. Ich dachte mir, weißt du, was mir am meisten wehtut? Als der Ball gegen die Hand ging, haben die ja haben die Wiederholung gezeigt. Und ich war im Kopf, ja, Elfmeter. Ich war mental schon beim Elfmeter. Ich war gar nicht bei einer Möglichkeit des Nichthandspiels, weißt du? Mhm. Und dann auf einmal wirft Mittelstädt den Einwurf rein und ich denke mir, hä? Hat er jetzt wirklich weiterspielen lassen? Und dann
der
war so,
ist crazy.
Ey,
der verrückt. Ist crazy. Da hätte ich mir gewünscht, bin ich ehrlich, dass irgendein Spieler, der zumindest noch keine gelbe Karte hätte, so richtig ausgerastet wäre, weil dann hätte er das Spiel unterbrechen müssen, wegen gelber Karte und so weiter. Und dann hätte ich gesagt, hätten sie vielleicht gesagt, okay, wir haben eh eine Unterbrechung gerade.
Ja.
Wir gucken uns an,
genau. Das musst du, glaube ich, einfach mal machen.
Also da muss man, glaube ich, auch ein bisschen klug und dann sein, wirklich drauf beharren draußen, auch vielleicht von der Bank jemand oder so.
Guckt
also,
euch das bitte an, Da muss der Schiri raus. Und dann
gerne mal ein bisschen energischer dann sein.
Ja, keine Ahnung. Also findest du aber, die Medien pushen diese Sache sehr doll, weil das war ja Bakers Take, dass der, dass ihm zu doll gepusht wird, dass das Handspiel war und dass man eher über das Abseits reden müsste, was ja vielleicht ein Abseits war.
Ich finde, du solltest es auf jeden Fall mit ins Spiel bringen, dass die Leute irgendwie ein Verhältnis kriegen, weil so ist es halt wirklich für die Leute da draußen, die im Internet sind, so, also er hat das einfach nicht gegeben, er hat es übersehen.
Ja.
Und das ist so ein Ding wie, keine Ahnung, Champions League Halbfinale Real gegen Bayern,
ist immer wo best
er dann abgepfiffen hat auf jeden Fall. So. Weißt du, so, so ein Ding ist das irgendwie.
Naja.
Ja, okay.
Prost.
Wir steppen rüber. Du hast ein kleines Spiel
vorbereitet. Ich habe ein Spiel vorbereitet. Und da wir ja über die Deutschen, die Niederländer und alle anderen Nationen gesprochen haben, habe ich mir gedacht, ich mag solche Rankings und vielleicht ist es auch was für ein YouTube-Video, wenn die Sommerpause dann endgültig beginnt. Mhm. Und zwar ein Tier-Ranking. Und zwar zum Viertelfinale. Ich habe hier alle 8 Teams aufgeschrieben und habe sie nicht gerankt. Du wirst sie gleich in Tiers ranken, weil ich mir vorgenommen habe, nicht mehr nach Zahlen zu ranken, sondern nur noch in Tiers. Weil in Tiers kann man besser diskutieren, als wenn du sagst, 1., 2., weil dann hängst du immer bei der gleichen Diskussion des 2. gegen den 3. und so eine Sachen. Ja. Und ich habe 4 Bereiche, 4 Tiers. Einmal Weltklasse-Team, sehr gutes Team, ein befriedigendes Team und einmal Scheiße. Und das,
aber wie bewerte ich das?
Genau, du bewertest
aus der Leistung aus der EM.
Du bewertest das anhand der du bewertest das anhand der Leistungen der EM und wie du sie vor der EM halt gesehen hast und wie du sie jetzt im Tier ranken würdest.
Okay, du musst gleich nochmal die Tiers.
Ich sag noch genau. Also Nummer 1, Weltklasse-Team, Nummer 2, sehr gut, Nummer 3, befriedigend und Nummer 4, scheiße. So. Und wir fangen an mit der Schweiz.
Das Schweiz-Team hätte ich jetzt tatsächlich als so einem befriedigend.
Ja.
Die Startelf ist zwar gut, aber sie ist befriedigend. Für sehr gut reicht es noch nicht.
Ja, bin ich
einfach auch von der Breite noch nicht ganz.
Bin ich bei dir, dass die hängen da so ein bisschen zwischen sehr gut und befriedigend.
Ja, das Ding ist, wenn dein Downfall einfach nicht so groß ist und du eine sehr gute Grundleistungsstärke hast, dann ist das schon krass und das ist ähnlich bei den Österreichern.
Ja,
ne? Die sind jetzt auch nicht sehr gut, aber die sind in der Breite alle auf so einem guten, gleichen Niveau, dass sie es schaffen, auch ein System und taktische Vorgehensweisen super alle zusammen umzusetzen. Und das macht sie im Kollektiv so stark. Ja,
bin ich 100% bei dir.
das passt. So, die packe ich bei befriedigend rein. England.
Der Weltklasse.
Ja, das ist halt so eine Sache. Ich habe die bei befriedigend. Weißt du warum?
Ach so. Aber nehmen wir jetzt, warte mal kurz, ja. Wir nehmen jetzt das Team an sich, ne?
Wir nehmen das Team an sich, aber auch wie die halt performt haben.
Ach so, ja, okay. Ja,
genau. Also das dann, Team an sich ist Weltklasse, so. Ja,
das Team an sich ist Weltklasse. Ja. Also da müssen wir auf sehr gut machen, weil...
Ja.
Nee, Digga, schon, ja, zwischen befriedigend und sehr gut. Also eigentlich genau in der Mitte.
Weil die haben ein so gutes Team, die spielen nur befriedigend für mich. Das ist nichts sehr Gutes.
Nee, befriedigend ist in Ordnung.
Dann Frankreich, ich glaube, da ja, sind wir irgendwie im ähnlichen
Bereich. Ja, ich würde Frankreich noch nee, Digga, eigentlich auch
Wobei, eine Sache muss man denen lassen, die haben eine brutale Defensive, Frankreich. Das muss man loben.
Ja, genau, und gerade in den Spielen, sie haben schon das Spiel häufig im Griff gehabt.
Ja.
Irgendwie, aber haben halt es nicht geschafft, die Tore zu schießen.
Ja.
So, das muss man halt einfach sagen. Aber auch deutlich zu wenig. Also auch irgendwo zwischen befriedigend und sehr, sehr gut.
Gut, dann Portugal. Da bin ich gespannt, weil du bist da schon, also du, ich muss sagen, du guckst da sehr objektiv drauf. Du bist einer der objektivsten Fans deiner Nation, die ich kenne.
Ja. Ich weiß. Weißt du, aber umso kritischer man sieht, umso weniger kannst du enttäuscht werden.
Ja, das stimmt auch wieder.
So. Oder ich habe Takes gebracht, 2016, ich hätte auch nie gedacht, dass wir Europameister werden. Eigentlich rein das, was sie fußballerisch gezeigt haben, auch nur befriedigend am Ende des Tages, weil, also man muss noch dazu sagen, ich finde, dass Portugal es sehr undankbar hatte, weil sie haben gerade gegen so Georgien, gegen Tschechien und gegen Slowenien, gegen Mannschaften gespielt, die also wirklich ja keinerlei Interesse hatten, Fußball zu spielen.
Ja, ja. Also
so, und ich glaube, kaum eine Mannschaft hat in dem Turnier so viel defensive
Teams bekommen,
sich im Weg gestellt oder bekommen, wie Portugal. So, also das war ja, das hat ja nichts mit Fußball zu tun, schon fast. Ja. Man muss aber sagen, wenn du so viel Qualität hast, musst du aber auch irgendwie in der Lage sein, eine Spielidee zu haben und irgendwie, ne?
Ja, ja.
Gut, sie haben gegen die Tschechien trotzdem gewonnen am Ende und sie haben gegen Slowenien dann im Elfmeterschießen gewonnen. Ja, ich würde es trotzdem auf befriedigend machen, weil die Erwartungshaltung war deutlich höher für mich. Hätten sie gegen Frankreich jetzt gewonnen, in der regulären Spielzeit, also nach 120 Minuten,
dann wäre sehr gut.
Sehr gut.
Ja, okay.
Aber so, ja.
Dann noch vier Teams, ganz schnell. Deutschland.
Deutschland, sehr gut.
Ja. Würde ich auch sagen, weil das, was ich vor dem Turnier erwartet habe und das, was dann gekommen ist, ist schon sehr gut.
Sehr
so
gut.
Gut.
Ich habe noch einen Take von Hürzeler.
Ja.
In meinem Brighton, hast du den
Take gesehen? Ja, Mann, habe ich gesehen.
Ist
legitim. Ist
ein legitimer Take. Also er hat gesagt, am Ende des Tages hat Deutschland ein gutes Turnier gespielt, aber sie sind nicht Weltklasse, weil sie sind beim ersten richtig guten Gegner gescheitert.
Ja, true. Ja,
das ist halt ist true. Halt so. Und gegen die Schweiz hatten sie auch schon Probleme. Und das stimmt halt so, ne? Ja. Sie hatten halt vom Aufbau her so mit den besten Verlauf im Sinne von so, wie du gut ins Turnier kommst und dich dann steigerst langsam. Aber ich finde, sie haben es sehr gut gemacht.
Ja, finde ich auch sehr gut.
Weil sie haben trotzdem einen vernünftigen Fußball gespielt. Auch gegen Spanien hast du es ja gesehen. Ja.
Und jetzt kommt für mich ein Weltklasse-Team. Spanien.
Ja.
Ja. Also,
das, was viele gedacht hatten von Kader zu dem, was sie rausgeholt haben, was sie ich war immer einer von denen, Leute, ich unterschätze Spanien nicht. Bei jedem Turnier spielen die unfassbar guten Fußball einfach. Fußball, ne? Ja. Und das darf man nicht vergessen. Und das, was sie jetzt da rausholen, richtig gut, wenn ich mir überlege, dass ein Alvaro Morata Kapitän ist und so, das ist schon verrückt.
Das, also für mich auch Weltklasse. So, und jetzt zwei Teams noch, die Niederlande. Ich glaube, da sind wir wie bei England und Frankreich, glaube ich.
Befriedigend.
Ja. Vielleicht ein bisschen besser als die sogar, weil ich habe nicht so viel erwartet.
Vielleicht sehr gut eigentlich.
Genau.
Auch, weil sie es auch gegen Frankreich sehr gut gemacht haben.
Genau.
Ja. Ich würde sie noch gerade so in sehr gut reinschieben. Ja.
Und die Türkei?
Türkei würde ich auch so dazwischen. Ja. Befriedigend bis sehr gut. Also eigentlich fast schon sehr gut.
Ich habe auch gedacht, sehr gut, weil das, was ich erwartet habe, haben die komplett übertroffen. Also
viele
wirklich.
Junge Spieler halt auch und so, ne? Genau. Muss man schon sagen. Ja.
Bin ich bei dir. Nee, und das war das Tier-Ranking zum Viertelfinale.
Nice. So, dann fetzen wir jetzt nochmal ganz kurz das Hauptthema, und zwar das EM-Halbfinale. Ja. Wir haben die Partien Spanien gegen Frankreich und England gegen Niederlande. Ich muss am Ende des Tages auch nochmal loswerden, wie und also ich wäre ein Supporter für irgendwie ein Losverfahren nochmal nach den Gruppenphasen, das
danke
durchgewürfelt wird.
Ey, Bro, du redest weil mir du aus
kannst,
der Seele.
Du kannst da wirklich taktisch rangehen, ne? Auch ja. In der Gruppenphase, ja. Weil wenn Deutschland schlau gewesen wäre, hätten sie einfach verloren gegen die Schweiz.
Das hätten wäre
gesagt, ey, scheiß drauf, wir sind dann auf der Seite, spielen dann gegen wen hätten sie gespielt?
Gegen wen hat die Schweiz gespielt? Gegen Italien. Gegen schwaches Italien, ja.
So, dann spielst du gegen ein schwaches England. Ja. England liegt Deutschland immer.
Ja.
So.
Außer letztes Turnier. Aber sonst immer, ja. Und ja, keine Ahnung, kannst du halt so, also ich bin auch für ein Losverfahren, weil mit dem dritten Platz, der ja weiterkommt, ist das ganze Ding durcheinander. Dann spielen nicht alle Ersten gegen die Zweiten, sondern manche Ersten spielen gegen die Dritten. Und irgendwo ist das ja dann auch wieder unfair, weil du als Erster dann nicht den gleichen Gegnerplatz bekommst wie der andere Erste. Dann gibt's, glaube ich, auch die Paarung Zweiter gegen Dritter, gibt's auch noch irgendwo. Also komplettes Durcheinander. Entweder machst du es wieder zurück auf 16 Teams oder du erhöhst es auf 32 Teams. Europa hat so viele verschiedene Länder, dadurch, dass sie 20.000 Mal Krieg im 19. Jahrhundert geführt haben, dass es die Möglichkeit gibt, 32 Teams in ein Turnier zu schieben.
Wenn du es so lässt, wie gesagt, musst du meiner Meinung nach, mach einen Tag Pause nach den Gruppenphasen, nach dem letzten Spiel und los dann aus in dieser Pause und dann machst du weiter.
Genau.
Weil, gut, am Ende des Tages ist es, glaube ich, schwierig aufgrund der Spielorte.
Ja.
So ein bisschen. Obwohl, ich sag, geht so, weil so weit, so die Flüge sind ja nicht weit innerhalb von Deutschland. Du fliegst von Hamburg nach München, fliegst du in einer Stunde 20, Stunde 15,
So, boah, wenn du weißt, dass du in zwei Tagen spielst, kannst du einen Zug nehmen. Fährst ja 8 Stunden.
Oder wie die Türkei von Hannover nach Hamburg fliegen.
Haben die das echt gemacht?
Ja.
Boah, da gab's Ärger.
Ja, weil es wurde extra gesagt, bitte Bahn und so wegen Umwelt, und die haben gesagt,
da muss ich jetzt mal was sagen. Es wurde extra gesagt, bitte Bahn wegen Umwelt, aber wenn sogar die Belgier, ne, die sind in Köln angekommen, Sally hat die einfach in Köln am Hauptbahnhof getroffen, wenn die sogar zu spät kommen, weil der Zug zu spät unterwegs ist und die Schweizer ein wenig länger an der Bahn stehen mussten, weil deren ICE auch zu spät war, ja, dann, wie willst du dann von den Leuten verlangen, dass sie die Züge nehmen sollen? Die haben auch Pläne. Ja. Und wenn die Möglichkeit haben, dass es mit dem Flug schneller geht, weil sie der Bahn nicht vertrauen. Ich habe heute die Bahn angerufen, ne? Weil ich habe da um Kulanz gebeten. Wenn ich euch die Story erzähle, geht das auch noch mal eine Stunde. Und dann hat die Frau gesagt am Ende zu mir, und ich bin schon stinksauer, wollen Sie am Ende noch eine Umfrage mitmachen? Ich meinte, ja, bitte, ne? Dann kam eine automatische Ansage und dann habe ich gesagt, das, was die Deutsche Bahn macht, ne, während einer Europameisterschaft, ist eine Frechheit. Wenn das der Stand der Deutschen Bahn ist, dann mache ich mir Sorgen um Deutschland. So habe ich abgegeben. Und so eine Stunde später habe ich 15 Euro Gutschrift bekommen. Ich weiß nicht, ob es daran lag, aber ich habe auf jeden Fall 15 Euro Gutschrift bekommen.
So, also beschwert euch, wenn ihr unzufrieden seid. Auch konstruktiv gerne, ne? Yeah. Aber so. Also, Spanien gegen Frankreich. Ich habe für mich, kann das böse ausgehen für Frankreich, meiner Meinung nach. Also wenn die nicht irgendwie es schaffen, da irgendwie Spanien aus dem Konzept zu bringen. Das Einzige, was halt immer ist, ist so ein Mbappé, ist halt ein Faktor, der zieht halt Leute, der sorgt dafür, dass die Spanier nicht so hochrücken werden. Ganz klar, aber ich glaube, Spanien wird das fußballerisch lösen.
Glaube ich auch.
Ich hoffe, dass die fußballerisch bessere Mannschaft dann auch einfach gewinnt. Das sind die Spanier, ganz klar.
Ich will auch, dass Spanien weiterkommt und nicht Frankreich, weil ich habe Sorge um das Finale Frankreich gegen England. Da schlafen wir ein.
Ja.
So, deswegen, also, ich will unbedingt, dass Spanien weiterkommt. Unsere Tipps, sagen wir die eigentlich oder machen wir die erst mit den Steak and Lobster? Okay.
Ich weiß gar nicht. Nee, wir machen die ja noch, aber ich sag jetzt mein Tipp stand jetzt.
Ja.
Ich sage 2-1 Spanien. Halbfinale tippt man nicht so große Abstände, ne?
Nee, würde ich auch nicht.
Frankreich trifft nach Elfmeter.
Ja. Ich tippe Verlängerung 2-1.
Okay, krass.
Ja.
Und dann haben wir noch England gegen die Niederlande. Da hoffe ich, dass die Niederlande es schafft, die Engländer zu bezwingen. Es wird ein schwieriges Spiel, auch für die Niederlande und auch für England, für beide Seiten. Ich habe aber ein bisschen leider das Gefühl, dass England das irgendwie schafft.
Die haben halt, am Ende des Tages ist Fußball auch ein Talentsport und die haben das bessere Talent auf ihren Reihen. Und die Niederlande, hat mir jetzt auch nicht so viel gezeigt, dass sie da die Engländer einfach weghauen oder besiegen. Deswegen glaube ich auch leider, dass England ins Finale kommt.
Ich glaube, das ist immer die Frage, ne? Die Niederlande spielt defensiv sehr kompakt. Mhm. Und ich frage mich so, was so die, warum du hast einen Ian Maatsen, du hast einen Frimpong, gerade so hochstehende oder offensiv spielende Außenverteidiger. Ich würde das viel mehr nutzen, gerade jetzt gegen so Engländer und so, ne? Also wirklich denen da richtig,
dass die müde die werden, machen. Nicht dass die dich müde machen, sondern dass die müde werden, ne?
Ja, dass die so echt reinlaufen, ja. Diese Konter und so.
Ja, ja.
Ja, super schwer. Also ich finde, ich glaube, das wird ein Elfmeterschießen.
Boah, crazy. Aber ja, ist logisch. Ich glaube aber, dass die Engländer das mit 1-0 machen. In der regulären Spielzeit. Ich
sag, Holland gewinnt 5-4 nach Elfmeterschießen.
Also 0-0 und dann Elfmeterschießen, oder sagst du?
Ja. Und England fängt an und verschießt den letzten dann und dann macht Holland den letzten rein.
Du willst, dass ich heule, ne? Am Fernseher und mir denke, Alter, beendet das Spiel bitte.
Ja.
0-0. Wenn die 0-0 nach 120 Minuten spielen, dann dreh ich durch. Also das wäre eine absolute Frechheit.
Ja, was willst du machen?
Weiß ich nicht.
Ja, naja. Ich bin gespannt. Keine Ahnung. Haut mal eure Tipps raus. Wir hauen die bei Instagram raus. Nochmal unsere Tipps zum Halbfinale. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Herb, danke für deine Präsenz hier. Gar hat mich sehr gefreut. Hat immer sehr gebockt,
gerne.
Wie immer.
Immer wieder gerne bin ich hier. Schaut euch das YouTube-Video an.
Yes. Das war's von Steak & Lobster. Das Beste vom Besten.
Haut rein.
Peace und haut rein.
Ciao.